Ja, ich bete das nicht einfach so, weil heute haben wir einen ganz ziemlich herausfordernden Text vor uns. Wir sind ja so ein bisschen dran zu gucken, wer sind wir als Gemeinde, so von Sonntag zu Sonntag. Und heute soll es um eine Fortsetzung gehen. Wir haben uns also damit beschäftigt, wie können wir miteinander unterwegs sein, als Menschen, die zu Gott gehören, in sein Biotop. Und das war ja auch beim letzten Mal das Thema, ein Biotop, ein Lebensraum für Pflanzen, für Menschen, für Tiere, wo das eine vom anderen abhängt, wo aufeinander wir bezogen sind, Gottes gute Schöpfung. Und wir haben gesagt, Gemeinde ist sowas wie ein Biotop. Und da gibt es so viele tolle Blümchen und Gewächse. Der eine ist so, der andere ist so. Bei einem riecht es ein bisschen, der andere ist dafür größer. Der eine blüht etwas früher, der andere etwas später. Und alles ist so, wie Gott das will. Und trotzdem braucht es Pflege, braucht es Investment, jetzt in diesem Bild von Gott, in seinen Garten, in sein Biotop. Wir sprechen also von dieser genialen Einheit in Vielfalt. Und ich empfinde das tatsächlich, dass es immer wieder gefährdet ist. Auch bei uns ist das ja so, da gibt es ein Vorne und ein Hinten, ein Unten und ein Oben. Da gibt es die wichtigen Dienste, vorne zu stehen zum Beispiel, und die unwichtigen Dienste, in der Küche zu stehen. Oder es ist doch gerade andersrum. Ihr merkt schon, Gemeinde ist ein ganz lebendiger Haufen mit vielen Herausforderungen und ganz vielen Möglichkeiten. Und mir ist es nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir, die wir hier sind und sagen, ich gehöre zur Gemeinde, ich gehöre zu diesem lebendigen Biotop, ich bin begnadigt. Das heißt, ich gehöre nicht dazu, weil ich jetzt eine ganz tolle Brille habe oder ein neues Jackett oder weil ich sonst irgendwie eine Auszeichnung hätte, sondern ich gehöre nur deswegen dazu, weil ich zusammen mit Christus auferweckt worden bin. Das war in diesem Text aus dem Kolosserbrief da so gestanden. Ganz wichtig. Und dass wir dann auch sagen können, okay, das gilt für mich, das gilt für dich aber genauso. Nicht, da kann man ja mal miteinander argumentieren und sagen, oh, was hast du hier wieder gemacht und so, gefällt mir alles nicht. Oder wir zeigen mit Fingern gegenseitig und sagen, du bist aber ganz schön schlimmer Finger und so. Bei neben dir möchte ich gar nicht sitzen. Nur mal als Beispiel, macht ja keiner so. Dass wir uns klar machen, jeder von uns hat überhaupt kein Recht, in einem solchen Biotop zu leben, weil er hat selber genug mit sich zu tun, genau wie der andere. Aber für den anderen ist Christus gestorben, wie für mich auch. Und für den anderen ist Christus auferstanden, wie für mich auch. Das heißt, wir sind Leute, die sind begnadigt. Wir haben alle den gleichen Stand, wir gehören alle, wir dürfen alle zusammengehören in diesen Lebensraum, dürfen uns entfalten, dürfen zu dem werden, wer wir eigentlich sind. Fantastisch. Also wir haben hier ein so geniales Geschenk Gottes, wir, die wir jetzt heute hier so sitzen. Das vergisst man manchmal über diesem Alltäglichen. Für alles das hat Jesus gesorgt. Er ist für dich auferstanden und er allein steht über allem. Jetzt habt ihr euch vielleicht, könnt ihr euch daran erinnern, am letzten Sonntag hat Manfred Marx sehr eindrücklich über diese beim Ehebruch ertappte Frau gesprochen. Könnt ihr euch erinnern, die ihr da wart? Ich glaube schon. Diese Frau ist unter Anklage gestanden, zu Recht. Und trotzdem durfte niemand mit Steinen werfen. Zu Recht. Weil da ging es genau darum, jeder von euch hat Dreck am Stecken. Jesus hat das nicht ganz genau so formuliert, ne? Das war jetzt meine Übersetzung, aber es stimmt exakt. Er hat formuliert, ihr kennt den Satz, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Da gibt es einen ganz blöden Witz, ne? Ein Stein fällt rein in die Mitte, Jesus dreht sich um und sagt, Mutter. Ja? Haben jetzt nicht alle verstanden, okay. Niemand außer Jesus darf derjenige sein, der sich ein Urteil bildet. Und Jesus spricht diese Frau frei. Er sagt, du bist willkommen in meinem Biotop. Du bist von mir gerechtfertigt. Du gehörst jetzt dazu. Und weil du so frei bist, ändere jetzt dein Leben. Das, was dich vorher unfrei gemacht hat, das, warum die dich alle mit Steinen beschmeißen wollten und warum die dich vor mich gebracht haben, sicherlich um mir eins auszuwischen, aber dich haben sie benutzt, das brauchst du jetzt nicht mehr. Ich habe dich befreit. Und jetzt kannst du, jetzt sollst du auch anders leben. Geh und lass das, was du bisher gemacht hast. Ändere dein Leben. Und in unserem Text, den wir letztes Mal angeschaut haben, da formuliert der Paulus das wie folgt. Ich erinnere noch einmal an diesen Text und zitiere lediglich die ersten beiden Verse. Da ihr nun, er spricht zu seiner Gemeinde in Kolossä, da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Und jetzt richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist und nicht auf das, was auf der Erde ist. Ihr seid in eine neue Wirklichkeit, in ein neues Lebensumfeld hineinversetzt, ihr als Gemeinde. Schaut nicht auf das, was gar nicht in den Himmel gehört, sondern orientiert euch daran, was ich, Christus, für euch gemacht habe, was ich euch jetzt anbiete. Wir sind hier kein Kaninchenzüchterverein mit einer schönen Satzung und wunderschönen kleinen süßen Kaninchen. Wer von euch hat Kaninchen zu Hause? Guck mal, das ist so super, ne? Aber das sind wir hier nicht. Wir haben hier eine andere Grundlage. Darum geht es nämlich. Die Grundlage, die Jesus uns gegeben hat. An dieser Grundlage, du bist frei. Dir kann keiner was. In Christus bist du eine heilige Person. Auf dieser Grundlage kannst du jetzt was tun in deinem Leben. Darum geht es also heute. Und ihr habt uns das vom biblischen Unterricht super gezeigt mit eurem Anspiel. Na, am Anfang sind sie so rumgelaufen mit diesen ganzen negativen Konnotationen, Bosheit, Beleidigung, Lügen, Habgier, Zorn, Geiz. Das steht gleich in dem Text, den wir haben werden. Haben schwarze Tücher auf dem Haupt gehabt. Und ihr werdet zustimmen, dass diese Themen Zorn, Habgier und dergleichen uns Menschen nicht gut tun. Wir sind davon nicht frei, aber da, wo sie leben, in unseren Beziehungen, da merken wir, das ist nicht gut. Das lässt uns nicht zu einem blühenden Biotop werden, auch nicht in der Gemeinde. Und dann sehen diese Leute Jesus und sagen, da ist Jesus, da gehen wir hin. Wir wollen so sein wie er, wir wollen uns von ihm verändern lassen. Dann bitten sie ihn, Jesus, mach uns neu. Und der einfach so, ne? Super. Da fliegen die Sachen nur so weg. So einfach, wenn es wirklich wäre im wirklichen Leben, ne? Kennen wir auch. Aber das Prinzip, was er uns gezeigt hat, war genau das. Die sind nämlich direkt hierher gegangen, wo sie gesehen haben, da ist Jesus, und haben gesagt, du musst uns frei machen. Und das ist das Prinzip, auch für uns jetzt, heute, über das wir nachdenken. Er gibt ihnen diese neuen Fähigkeiten, Dankbarkeit, Vergebung, Güte, Liebe, Geduld. Und zum Schluss wird alles zusammengebunden durch das Band der Liebe. Wörtlich heißt das ja, die Liebe ist das Band der Vollkommenheit. Also ich möchte euch nochmal erinnern daran, wir erleben alle Gemeinde als sehr bruchstückhaft, oder? Gerade eben habe ich mich mit dir unterhalten über den Kindergottesdienst. Super Sache, dass sie das über Nacht gemacht haben. Aber wir haben immer und überall zu wenig Mitarbeiter. Da kann man schon mal drunter stöhnen. Das ist nicht perfekt, was wir hier machen. Und es gibt hier so viel, was wir verbessern müssen. Und viele von uns machen da mit. Zum Glück. Wir brauchen nicht das Paradies auf Erden zu machen. Wir gehen darauf zu. Aber die Liebe, heißt es hier, ist das Band der Vollkommenheit. Das heißt, wenn Gott uns diese neuen Fähigkeiten gibt, wird das etwas substanziell verändern, so wie wir als Menschen zusammenleben. Und das wird auch dafür sorgen, dass jeder gute Garten, da kann man säen und da gibt es eine reiche Ernte, dass das eine Auswirkung hat. So. Ich will jetzt mal einsteigen in das Thema direkt. Paulus schreibt jetzt nach diesem Abschnitt, den wir hier haben, unter diesem Thema, ihr habt dieses neue Leben und darin haben jetzt verschiedene Dinge keinen Platz mehr. Wenn ihr für bestimmte Dinge Platz macht in eurem Biotop, dann wird das das Leben erwürgen. Das könnte man so mal sagen, um in diesem Bild zu bleiben. Also schaut, was biete ich euch vom Himmel aus her an und orientiert euch nicht so sehr an dem, was in der irdischen Welt ist. Also welche Mängel, welche Schwierigkeiten ihr habt. Und wenn wir das tun, wenn wir unseren Blick auf Jesus richten, auf seine Möglichkeiten, was er uns geschenkt hat an Möglichkeiten, wenn wir das ernst nehmen, dann können wir mal ganz ohne moralinsaures Gewissen hergehen und sagen, ich möchte mich wirklich ändern. Nimm mir das weg. Weil es geht nämlich nicht um Moral. Es geht darum, dass wir schon was anderes sind. Dass wir Befreite sind und verschiedene Dinge gar nicht mehr brauchen. Wir müssen nicht besser werden. Wir müssen keine guten Christen werden. Das sind wir alle. Jeder von euch. Es gibt nichts an uns auszusetzen in den Augen Jesu. Aber es gibt viel zu entwickeln. Und wie das geht, darüber spricht Paulus jetzt ganz praktisch. Also, was bedeutet das jetzt? Ich richte mich aus nach dem, was im Himmel ist. Paulus hat jetzt zwei Abschnitte. Wir behandeln heute den ersten, nämlich das, was Christen nicht tun sollen. Nächstes Mal geht es um dann, was aber dagegen sollen wir dann tun. Also heute Verse 5 bis 11. Wir fangen mit Vers 5 an. Da heißt es zunächst: Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Paulus gebraucht dieses Bild vom Töten und er spricht von allem, allen Lebensbereichen, die eben nach irdischen Maßstäben gelebt werden. Und irdisch, das wisst ihr selber, ist, wer ist der Erste, wer ist der Schönste, der Schnellste, der Reichste. Solche Dinge sind uns wichtig. Mein Kind hat kein Abitur, also ist es weniger wert. Solche Dinge. Wie furchtbar. Paulus sagt, ein Mensch, der mit Jesus gestorben ist, der soll bestimmte Dinge abtöten, also ganz bewusst. Und man könnte übersetzen, tötet nun diese weltlichen Glieder vollends, also so richtig und ganz ab. Ihr seid ja schon Jesus gestorben dadurch, dass ihr Christen geworden seid. Neues ist geworden, sagt die Bibel im Korintherbrief. Neues ist geworden und trotzdem merken wir ja, da ist noch so viel an Vergleich, an Minderwertigkeit, an Großkotzigkeit, an Lüge, an das, was wir vorhin genannt hatten. Das ist ja immer noch da. Und Paulus sagt, da ist noch was. Da haftet euch noch was an. Und das sollt ihr jetzt vollends abtöten. Macht euch da mal dran. Jesus hat in seiner Bergpredigt ja ganz Ähnliches gesagt. Da hat er gesagt, wenn dein Auge dich zur Sünde verführt, reiß es aus. Wenn das dein Arm macht, hack ihn ab. Ziemlich drastisch. Ich glaube schon, dass Jesus das auch im Bild gemeint hat. Sonst, wenn das nicht so wäre, müsste ich also heute als Stumpf hier irgendwie rumliegen, ohne Arme und Beine. Da wäre ich also mit Abhacken noch gar nicht fertig. Aber das zeigt nur deutlich, Jesus sagt auch, nehmt das ernst, Leute. Ja? Spielt nicht mit dem, was euch noch so anhängt und euch immer wieder auf dieses Irdische hinweisen will. Weg von dem, was ich für euch vorbereitet habe. Also, es geht um viel Tieferes, das wir nicht mit Messer oder mit Hammer irgendwie rausmeißeln oder schneiden könnten. Worum geht es denn zum Beispiel? Paulus nennt hier, zack, habe ich es ausgemacht, mache ich es wieder an, so. Paulus nennt hier ein paar Begriffe. Vers 5, sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier. Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Diese ersten vier Begriffe nennt Paulus ziemlich oft zusammen, auch an anderer Stelle. Zusammenfassend geht es um den Bereich von falsch gelebter Sexualität. Und dazu hat man gerade in christlichen Bereichen schon ziemlich alles und fast alle haben sich dazu geäußert, oder? Das ist das Thema, auf das in christlichen Gemeinden sofort abgefahren wird. Wenn irgendwas mit Sex zu tun hat, Sex sells, das gilt nicht nur draußen, sondern das machen auch wir, das ist sehr interessant. Es gibt aber ganz andere wichtige Themen, deswegen will ich heute gar nicht so viel darüber sagen. Vielleicht nur so viel. Das Thema Sexualität und wie wir das leben, ist in unserer Gesellschaft zurzeit überall massiv vorhanden. Und da stellen wir fest, da kann man sich ja furchtbar drüber fetzen, da werden aber Maßstäbe und Möglichkeiten und Lebensweisen als normal und richtig postuliert, die von der Bibel her völlig anders gesehen werden. Das ist ein riesenweites Feld, deswegen mache ich dieses Fass hier nicht auf, wir können das nicht in einer Predigt behandeln. Ich stelle nur fest, dass wir sehr davon geprägt sind, auf ganzer Linie, auch als Christen, wie Sexualität gelebt werden darf und kann. Und dass da gerade Christen sehr viel Schuld auf sich geladen haben mit der Beurteilung und Verurteilung von gelebter Sexualität, die nicht ganz den oftmals sehr engen Kategorien von Moral, und darum soll es heute auch nicht gehen, entsprechen, ist völlig klar. Und manchmal sage ich, das haue ich jetzt mal wirklich raus, manchmal sage ich, es wäre besser, wir Christen würden miteinander, also da, wo es hingehört, mehr besseren Sex haben, als dauernd andere zu verurteilen, die irgendwas falsch machen in unseren Augen. Da hätten wir vielleicht mal eine Aufgabe vor uns. Deswegen will ich dieses Thema mal bei sich lassen, da kann man viel drüber reden. Ich will auf einen nächsten Punkt eingehen, den Paulus hier spricht, Habgier. Habgier, darüber reden wir gar nicht so viel. Und doch sagt Paulus, dass in einem Atemzug mit dem anderen, worüber wir gerne so viel reden, oder? Also scheint es mindestens genauso wichtig. Habgier ist das Verlangen, dass wir mehr von dem haben, was wir haben. Oder mehr von dem haben, was wir nicht haben, dafür die anderen. Habgier, sagt die Bibel, ist so etwas wie die Wurzel aller, vielleicht sogar also vieler, vielleicht sogar aller anderen Sünden. Neid, Diebstahl, Hass, Raub, Ehebruch, Mord, all das kommt aus einer solchen Gesinnung heraus. Habgier. Und Paulus sagt, das ist Götzendienst. Ihr sollt Gott, also ihr sollt nach oben gucken, da richtet euch nach dem, was droben ist. Und Paulus sagt, das tut ihr nicht. Ihr richtet euch nach dem, was ihr in euren Herzen habt. Ihr seid so irdisch gesinnt. Und damit macht ihr etwas anderes zu eurem Gott. Wenn nicht ich euer Gott bin, wenn ich nicht bestimmen darf, was gut und richtig ist in eurem Leben, ganz einfach und schlicht, Tag für Tag, auch bis in die kleinsten Dinge hinein, dann werdet ihr euch nach etwas anderem richten. Ihr werdet es tun, ihr wisst es auch. Wir alle haben unsere Vorstellungen, wir haben unsere Maßstäbe und so weiter, nach denen wir leben. Und denken wir bitte nicht nur an Geld. Es gibt viel mehr, was wir besitzen wollen, was uns gar nicht zusteht. Und ich habe festgestellt, nur vor Habsucht steht hier im Text im Griechischen der Artikel. Und vor diesen sexuellen Gefahren steht er nicht. Wie lege ich das aus? Für mich wäre das so, wie wenn Gott sagen würde, hey Leute, ich möchte euch mal ganz besonders auf die Habsucht hinweisen. Da möchte ich mal einen Finger drauflegen. Unterschätzt das nicht. In den Sprüchen heißt es einmal Kapitel 1, Vers 19, Habsucht bringt den, der sie hat, um. Das macht euch kaputt, dieses Habenwollen. Und wenn ich überlege, unsere gesamte westliche Gesellschaft funktioniert nach diesem Prinzip. Gestern habe ich noch mit einem unterhalten, wie in dem Laden, in dem er arbeitet, wie da gearbeitet wird. Hauptsache, die Kasse stimmt. Da wird den Kunden alles erzählt, damit die was kaufen, was gar nicht nötig ist. Und die Geschäftsleitung interessiert es überhaupt nicht, ob zum Beispiel die Bremsen hätten gewechselt werden müssen oder noch 1000 Kilometer gehalten hätten, 20.000. Da wird ein kompletter Satz inklusive Scheiben verkauft. Kann ich doch als Kunde nicht nachprüfen. Und solche Erfahrungen macht ihr doch auch. An diesem Thema ist unglaublich viel dran in unserer Kultur und wir werden davon beeinflusst. Die Welt von heute ist durchdrungen von Habsucht, mit dieser Gier nicht zufrieden zu sein, was man hat. Diese Zufriedenheit mit dem, was Gott mir gegeben hat, das entwickelt sich ja selbst dahin, dass ich nicht zufrieden sein kann mit meiner Intelligenz, mit meiner Fähigkeit in bestimmten Bereichen. Es gibt doch immer irgendjemand, der besser ist als ich und als du. Und dann bin ich neidisch, dann bin ich geknickt. Dann brauchen bloß noch drei andere Sachen in meinem Leben nicht funktionieren, dann bin ich aber ganz unten. Kennt ihr das? Das ist auch eine Form von Habsucht. Das will ich sein, das will ich haben, damit ich mir gut vorkomme, damit ich auch so gut bin wie die anderen. Anstatt zu sagen, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Was ist das für ein befreiender Satz, wenn ich den wirklich leben kann? Einen solchen wie mich gibt es kein zweites Mal. Das ist vielleicht auch ganz gut so. Aber überleg mir, was das ist. Das nicht toll? Arndt, was bin ich froh, dass du bist, wie du bist, dass wir uns kennengelernt haben. Und er hat noch viel Entwicklungspotenzial. Aber das ist nicht meine Angelegenheit. Das ist dein Thema mit deinem Herrn. Und wir gucken, wo wir zusammen, Spur 8 geht am Dienstag wieder los, wo wir das miteinander uns ergänzen können. Und für Jesus was tun. Super Sache. Da muss ich doch nicht neidisch sein auf das, was du besser kannst als ich. Ihr merkt, das ist ein ganz heißes Thema mit diesem Thema Habsucht. Da ist ganz viel damit verbunden. Und Paulus sagt, hey Leute, das macht euer Biotop kaputt. Wenn ihr euch von solchen Sachen bestimmen lasst, dann rankt das um das, was ich bei euch entwickeln will und bringt es um. Wie töten wir solche Sachen? Paulus sagt ja, wegen solcher Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Auch ihr, er spricht ja zu einer Gemeinde, auch ihr habt euch früher so verhalten, euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. In der Bibel haben wir Beispiele von fehlgeleiteter Sexualität, wo Menschen zurechtgekommen sind. Jetzt zum Beispiel diese Frau, von der ich vorhin erzählt habe. Und es gibt ganz wenig Beispiele von Habsüchtigen, die das auch hingekriegt haben, diese Kurve. Zachäus ist zum Beispiel einer oder Levi. Wenn jemand noch welche kennt, sagt er mir es bitte, mir fällt jetzt auch nicht viel mehr dazu ein. Das heißt, das ist schon ein Thema und Jesus legt seinen Finger da drauf und sagt, Leute, passt auf. Auch ihr habt euch früher so verhalten. Euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Und manchmal ist das ja immer noch da oder vielleicht sogar häufig, dass uns so etwas bestimmt. Warum sollen wir uns denn fernhalten als Christen davon? Einfach deswegen, weil es nicht zu uns passt. Paulus sagt, so leben Menschen, die nicht mit Gott unterwegs sind, die nicht nach Gott fragen, die auch nicht Gott gehorchen. Und ich will mir hier kein Urteil erlauben, aber mein Eindruck ist, wo dieser göttliche Friede, das Band der Vollkommenheit fehlt, weil eben Habsucht unter den Menschen tatsächlich einen Stellenwert hat, hat das unbedingt Folgen für unseren Lebensraum in dieser Welt. Also der ökologische Fußabdruck der westlichen Welt ist ja schon sehr erheblich und da stecken wir alle mit drin. So einfach können wir da gar nicht raus. Aber das hat doch was mit Habsucht zu tun. Warum dürfen wir dermaßen viel Energie verbrauchen im Westen und in anderen Teilen dieser Welt haben die Leute noch nicht mal ein Dach über dem Kopf? Was heißt das für unser Verhalten als Christen in Bezug auf den Umgang mit Ressourcen? Das müssen wir nicht in irgendeiner Form fanatisch tun, aber das mal genau zu bedenken, was hat das mit Habsucht zu tun? Wo kann ich mein Leben vereinfachen? Was würde das vielleicht auch für persönliche Freiheit bei mir bewirken, wenn ich auf manche Dinge verzichten würde, ganz bewusst? Wie viel Freiheit liegt darin, dass man auch mal verzichtet? Wie also geht es anders? Wie töten wir das? Ein erster grundlegender Gedanke ist, so glaube ich, ich muss mir als Christ, als Kind Gottes, als Pflanze in diesem Biotop immer und immer wieder sagen, ich bin frei. Wie diese Frau, die beim Ehebruch ertappt worden ist, sie hatte Schuld und Jesus sagt, ich spreche dich frei. Du gehörst in mein Biotop, in meinen Garten. Niemand darf dich verurteilen, auch du nicht. Keiner darf sich selbst verurteilen und sagen, ich bin ja so ein schlimmer Finger oder ich habe es immer noch nicht geschafft. Wenn Christus sagt, du bist es wert, dass ich für dich gestorben bin, dass ich mein Leben für dich gegeben und es wieder genommen habe, dann darfst du nicht sagen, ich tauge nichts, ich bin nicht gut genug, so wie ich bin. Und dann darfst du nicht hergehen und sagen, das und das und das habe ich alles noch nicht geschafft und deswegen bin ich ein schlechter Christ. Du bist in den Augen Gottes vollkommen. Und was bei dir nicht klappt und was bei dir nicht läuft, das sieht Jesus ja genauso. Ihm ist ja nichts verborgen. Das haben wir gerade gesungen in dem Lied. Und dann sagt er, aber du bist doch bei mir und ich habe dich heilig gemacht. So, und jetzt schauen wir mal, was da noch möglich ist. Das ist das Erste. Ich bin nicht von dieser Welt. Ich orientiere mich nicht an den Maßstäben, sondern ich orientiere mich an dem, was Jesus über mich sagt. Du bist wunderbar gemacht. Ich habe dich von je und je gesehen und habe dich mit deinem Namen zu mir gerufen. So, und jetzt bin ich Teil von Gottes Biotop. Es geht nicht ums Gutsein, sondern dass ich mit Jesus unterwegs bin. Und dass ich das jetzt zweitens mal ernst nehme. Ich gehöre zum Team. Ich kenne meine Identität. Und deswegen kann ich mich von dieser Grundlage aus täglich, manchmal mehrfach täglich, bewusst in die Gemeinschaft Jesu stellen. Also euer Dings da mit dem Stuhl, ne? Da ist Jesus, da gehen wir hin. Jesus, mach mich frei. Also wenn es irgendwo wieder spannend wird und ihr merkt, ein altes Ding kommt auf, üble Nachrede zum Beispiel, Verleumdung, Neid oder sonstige Sachen, die uns so schnell von der Zunge gehen, vom Herzen springen, ganz bewusst inhalten und sagen, das passt nicht zu mir. Ich habe dieses neue Kleid schon an. Also zieh es jetzt nicht aus und zieh die alten Klamotten wieder an und fang an zu lästern. Oder ich weiß nicht, in welchem Bereich ihr zu kämpfen habt. Ich lege es bewusst ab. Ich bitte Christus um Hilfe bei der Veränderung. Ich meine es ernst, auch wenn ich schon 10 Jahre an der gleichen Stelle versage. Und das ist der dritte Gedanke, der mir persönlich auch sehr hilft. Ich bin auch in einer solchen Zellgruppe, wie wir das als Gemeinde anbieten. Und wir treffen uns wöchentlich und wir reden über die Dinge unseres Lebens. Und es ist mir peinlich, meinem Freund sagen zu müssen, wo ich schon wieder daneben liege. Aber ich sage es ihm und wir beten gemeinsam. Und das hilft mir an manchen Punkten zu sagen, ich lebe anders, das brauche ich nicht mehr machen, also muss ich es auch nicht mehr sagen. Merkt ihr, was für eine Kraft da drin liegt, dass wir zusammen unterwegs sind. Also diese drei Themen, ich will so nicht mehr leben. Paulus schreibt weiter, was wir alles so ablegen können. Hier, ich zitiere, Zorn, Aufbrausen, Bosheit, Verleumdung, kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht mehr. Ja, ich sage es zwar ganz gern, der alte Volker ist gestorben, aber er zieht auch ganz gern seine alten Klamotten immer mal wieder an. Ich muss diese Klamotten ausziehen, die passen nicht zu mir. Also ich würde mich zum Beispiel hier nicht in der Jogginghose nach vorne stellen. Ich weiß nicht, wie viele das ähnlich sehen. Manch einer mag das vielleicht ganz normal finden, ich finde es nicht okay für mich. Ich ziehe mich so an, wie ich mich heute angezogen habe. So. Weil ich sage, das passt nicht zu mir. Aber wie ist es denn mit anderen Dingen in unserem Leben, in meinem Leben? Sage ich da auch, hier, deine freche Klappe, das passt nicht mehr zu dir. Das kann Leute ganz schön schnell beleidigen. Ne, um mal von mir zu sprechen. Ihr könnt ja selber eure Beispiele nennen. Ausziehen. Vor Jesus damit zu kommen, zu sagen, wenn du gut zu Fuß mit dem Mund unterwegs bist, dann nutze es doch für Positives und nicht für solchen Mist, den du manchmal verzapfst. Und das ist ja nicht einfach. Das hängt einem ja so an, oder? Wir schauen auf das, was das Himmlische ist. Und Christus sagt, ich habe dich heilig gemacht, dann passt das nicht mehr zu dir. Schau mal, wir bleiben dran. Es geht um unsere innersten Gefühle, es geht um unsere Herzenshaltungen, um Gemütszustände. Und daraus kommen dann die Dinge, die unser Mund hervorbringt. Ja, Paulus sagt das hier so und da kommen einige konsequente Dinge raus. So etwa zum Beispiel hier Verleumdung. Nicht? Das erste Zorn, Aufbrausen und Bosheit, das ist was Inneres. Aber wenn das nicht stimmt, dann geht das nach außen. Dann kommt es zum Beispiel zur Verleumdung, wie das hier steht. Und die Konsequenzen sind oft dann nachher im Abendprogramm zu sehen oder in der Zeitung zu lesen. Paulus sagt den Grund, ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen. Den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen. Und habt das neue Gewand angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Also mir gefällt das, dass hier das Bild, wie der Heilige Geist an uns arbeitet, schön aufgezeigt wird. Fortwährend wirkt. Wir überfordern uns manchmal, weil wir sagen, jetzt muss alles anders werden. So wie in dem Anspiel. Ne? Super, das kannst du als Anspiel machen. Aber so einfach ist es ja nicht. Ne? Ich gehe zu Jesus und schwupp, ist alles besser und alles weg. Hier heißt es, fortwährend erneuert. Aber fortwährend bedeutet auch, dass ich mich immer und immer wieder in diese Gegenwart Gottes begebe und sage, ich will das nicht mehr. Ich will jetzt endlich in meinem Leben Dinge, Früchte erleben, die du mir schenkst. Und darum geht es. Wir müssen es nicht selbst machen, wir bekommen es geschenkt. Wir werden Jesus ähnlich. Und das ist dieser Prozess, der in die Tiefe geht. Lasst uns Leute sein, die Gottes Geist bewusst einladen, du darfst an meine wunden Punkte ran. Und am besten ist das, du hast jemanden, der dich seelsorglich begleitet, der das wahrnimmt, dir Mut zuspricht und die Befreiung Christi. Das musst du nicht alleine machen. Niemand darf dich anklagen. Und du bist frei dazu, dass du dein altes Leben ablegst, Stück für Stück. Und das kannst du nur in einer Freiheit machen, die eng an Jesus gebunden ist. Ansonsten versuchst du es immer wieder selbst. Und es geht, bitte versteht mich richtig, es geht nicht ums Zusammenreißen. Es geht nicht um gegenseitige Kontrolle. Das haben Christen nämlich auch ganz gut hingekriegt im Laufe der Jahrhunderte. Ne? Die Priester und die ganze regierende Kaste, die hat dann den armen Gläubigen gesagt, was sie tun dürfen, was sie nicht tun dürfen. Das war in der Bibel schon nicht anders. Genau darum geht es nicht. Lasst euch vom Geist Gottes zeigen, wo er bei euch anpacken kann. Und dann lasst es zu. Es wird uns gut tun. Paulus sagt, ich muss euch ermahnen, weil ihm das so wichtig ist. Es geht um buchstäblich alles. Denn wenn wir das nicht ablegen, werden wir Christus nicht nachfolgen können. Wenn wir das nicht abtöten, dann gibt es kein Wachstum. Jeder Gärtner wird das bestätigen. Da wächst so allerhand. Ich bin immer wieder erstaunt im Garten, wie meine Frau dann erkennt, was dem Garten nicht gut tut. Da sage ich, das ist doch aber eine schöne Pflanze. Warum machst du die denn raus? Und dann sagt sie, warte mal ein Vierteljahr ab, dann wirst du sehen, was diese schöne Pflanze mit der anderen macht. Ja? So läuft das. Manches sieht gar nicht so schlecht aus in unserem Leben. Aber wenn wir das nicht rauskriegen, wenn wir nicht Jesus offen sagen, das möchte ich, dass du das wegtust. Ich habe erkannt, das ist nicht in Ordnung. Du musst ja nicht gleich alles machen, vielleicht an einer Stelle mal erkennen. Und jetzt bin ich bereit, dass das weitergeht. Ich entscheide mich, ich will. Ich ziehe meine unreinen Gedanken, meine Wutausbrüche, meinetwegen meine sexuellen Fantasien, ich ziehe sie aus. Ich sehe, das ist falsch. Jesus, ich leg's dir hin. Und es ist völlig egal, wer ihr seid. Grieche oder Jude. Haben wir jetzt hier weniger Griechen schon, gell? Beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder gar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das, was Paulus hier sagen will, es kommt nicht darauf an, wer du bist. Oder ob du schon lang dabei bist. Oder aus welchem religiösen oder nicht religiösen Hintergrund du kommst. Es geht darum, dass Christus alles in allem ist. Und dass er für dich ausreicht. Und das reicht. Und da sind wir wieder da, wo wir angefangen haben, bei den ersten vier Versen. Ihr seid auferweckt mit Christus. Also identifizieren wir uns mit dieser neuen Stellung. Nehmt das, was droben ist, in Blick. Und dann bekommen wir auch das Licht, das von da auf uns fällt, tatsächlich auf uns. Und dann sehen wir, das legen wir ab und kriegen Kraft von Gott, der das will und der uns dabei hilft. Und wir kriegen auch was Neues zum Anziehen. Darüber sprechen wir dann beim nächsten Mal. Mit Segen. Amen.